Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Ägyptischer Sphinx. Ein ägyptischer Sphinx ist eine Statue mit dem Körper eines Löwen und meistens einem Menschenkopf. Auch Köpfe von Widdern, Falken oder Sperbern sind verbreitet. Die berühmteste dieser Statuen ist die große Sphinx von Gizeh. Andere Völker des Altertums kannten ähnliche Mischwesen, darunter waren die Phönizier, Hethiter, Assyrer und besonders die Griechen. Wortherkunft. Das Wort Sphinx leitet sich möglicherweise vom griechischen Verb sphingein ab. Dieses bedeutet erwürgen oder durch Zauber festbinden. Einige Quellen führen den Begriff auch auf das ägyptische Sponge zurück. Das heißt, das, was das Leben empfängt. In der altägyptischen Sprache bedeutet Chesep Anch lebendiges Abbild. Grammatisches Geschlecht. In der Grammatik unterscheidet sich das grammatische Geschlecht, auch Genus genannt, vom biologischen Geschlecht, auch Sexus genannt. Ein maskulines Wort kann daher durchaus ein weibliches Wesen bezeichnen. Bei den Griechen war Sphinx ursprünglich der Name der Tochter von Typhon und Echidna. Später nutzte man dieses Wort als eigenständiges Substantiv mit femininem Geschlecht. So bezeichnete man damit auch ähnliche Figuren aus Ägypten, selbst wenn sie männliche Pharaonen darstellten. Deren natürliches Geschlecht war meistens männlich, da diese Figuren einen Tierkörper mit dem Kopf eines Mannes haben. Oft handelt es sich dabei um den Kopf eines Pharaos. Es existieren aber auch Sphinxen, die Prinzessinnen oder Königinnen zeigen. In der archäologischen und ägyptologischen Fachsprache ist hingegen das Maskulinum bei ägyptischen Sphinxen geläufig. Der Duden nennt dafür der Sphinx als bevorzugte Form. Auch im Französischen ist bei ägyptischen Sphinxen das Maskulinum üblich, zum Beispiel in Le Sphinx de Gizeh. Benennung und Darstellung im alten Ägypten. Die Ägypter nannten die Sphinxen Hu. Der heutige Name geht auf eine griechische Legende zurück. Die griechische Sphinx erwürgte Reisende, wenn sie ihr Rätsel nicht lösen konnten. Die meisten als Sphinx bezeichneten Statuen zeigen einen König oder Pharao als Sonnengott oder andere ägyptische Gottheiten. Manche dienten in liegender Form als Wächterfiguren vor Tempeln. Typische Kennzeichen sind die Sonnenscheibe, das Pektorale, die Uräus-Schlange oder die Doppelkrone. Einige Sphinxen besitzen auch Flügel, vor allem seit der Übernahme dieses Wesens durch die alten Griechen. Die Ikonografie der Sphinx wurde vermutlich an den Königshöfen der 4. Dynastie entwickelt. In Abu Ruash fand man den Kopf einer Sphinx des Pharaos Radjedev, der ein Sohn von Cheops war, sowie eine Sphinx seiner Gemahlin und Halbschwester Hetepheres II. Die berühmteste Sphinx ist die 20 Meter hohe und 73,5 Meter lange Sphinx von Gizeh, die aus Kalkstein gehauen wurde. Der Zeitpunkt ihrer Erschaffung ist nicht eindeutig belegt. Viele vermuten, dass sie in der 4. Dynastie entweder von Pharao Cheops oder von den Chephren in Auftrag gegeben wurde. Forscher favorisieren dabei häufig Cheops, da sein Name zusammen mit dem seines Sohnes auf einer Steinplatte zwischen den Vorderpfoten erwähnt wird. Allerdings nennt die Inschrift nicht eindeutig einen Urheber. Das Gesicht der Sphinx soll Ähnlichkeit mit Cheops haben, doch stützt man sich bei diesem Vergleich nur auf eine einzige 10 cm große Figur, was vielen als zu wenig Beleg erscheint. Einzelne WissenschaftlerInnen vermuten einen anderen, bislang unbekannten Erbauer. Spekulationen, die den Ursprung weit in die Vergangenheit verlegen, weisen Ägyptologen in der Regel zurück. Vom Boden bis zum Halsansatz weist die Sphinx deutliche Erosionsspuren auf. Dies könnte an dem früher regenreicheren Klima und einer Entwässerungsrinne liegen, die in ihr Areal mündete. Außerdem ragte lange nur ihr Kopf aus dem Sand, wie die Stele des Pharaos Thutmosis IV. Aus etwa 1390 vor Christus berichtet. So war der Körper wesentlich länger der Feuchtigkeit ausgesetzt. Thutmosis IV. Schreibt auf dieser Stele von einem Traum, in dem der Sonnengott Re ihn aufforderte, den Sphinx freizulegen und zu restaurieren, damit er die Königswürde erlangen könne. Später befreiten auch die Kaiser Mark Aurel und Septimius Severus die Figur vom Sand. 1926 grub ein französischer Ingenieur sie erneut bis zum Sockel aus. 1936 war sie schon wieder vom Sand bedeckt und wurde abermals freigelegt. Sphinxen in anderen Kulturen des Altertums. Im 2. Jahrtausend vor Christus erscheinen Sphinxen bei den vorderasiatischen Phöniziern, Hethitern und Assyrern. Sie sind zum Beispiel auf einer Wandmalerei in Mari zu sehen und treten in der Glyptik häufig geflügelt auf. Großplastiken entstehen vor allem bei den Hethitern. Dazu zählen das Sphinxentor in der Hauptstadt Hattusha und ein weiteres in Alakahoyuk. Die Hethiter verehrten die göttlichen Damnassara-Sphinxen als Torwächter. Ein Orthostatenrelief aus Karkemisch zeigt eine Variante mit Löwen und Menschenkopf. In Tsinkirli und Tel Halaf trugen Sphinxen zudem Säulen oder Standbilder. Die Phönizier stellten die Sphinxen auf Elfenbein, Bronzeschalen und Siegeln schreitend mit menschlichem oder Falkenkopf und mit Schwingen dar. Typisch phönizisch waren dabei der Schurz und die Frisur. Die Griechen übernahmen die Sphinx oft als geflügeltes Abbild. Anders als bei anderen Völkern zeigte sie jedoch nicht nur einen Tierkörper, sondern auch einen Frauenkopf und wurde so weiblich verstanden. In Mykene gab es eine Sphinx mit kleinem weiblichen Stuckkopf. Gegen Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus wurde die Sphinx in der griechischen Kleinkunst auf korinthischen Vasen rein dekorativ als Fabeltier dargestellt. Seit dem späten 7. Jahrhundert vor Christus erschien sie in monumentalen Plastiken als Wächterin von Grab und Tempel. Offenbar hatte sie bei den Griechen den Charakter eines Todesdämons. Figuren des Sphinx finden sich sowohl im Hellenismus als auch in der römischen Kultur häufig. Der Sphinx im islamischen Ägypten. Während des gesamten Mittelalters gab es im islamischen Volksglauben Mythen, die die Entstehung des Islam in eine Zeit vor der Sintflut verlegten. Diese Mythen handelten von Pharaonen, die in jener Vorzeit geherrscht haben sollen. Amulette galten als Schutz gegen Geister und zeigten wundersame Wirkungen, weil man ihnen eine Magie aus der mächtigen Pharaonenzeit zuschrieb. Die Sphinx und andere pharaonische Symbolfiguren wurden auf Arabisch Abu Ihaul genannt, was Vater des Schreckens bedeutet. Der Körper der großen Sphinx von Gizeh war lange im Sand vergraben. Darum erzählte man vor allem Geschichten über ihren Kopf. Die Sabier, eine Religionsgemeinschaft, die im 12. Jahrhundert verschwand, sollen ihren Kopf angebetet haben. Im Allgemeinen galt die Sphinx als schützende Macht vor den Sandstürmen aus der libyschen Wüste. Im 14. Jahrhundert erreichte eine fundamentalistische Bewegung des Islam einen Höhepunkt. Sie richtete sich gegen heidnische Bräuche und zerstörte einige pharaonische Monumente. Zugleich nahm im Volk die Verehrung von Heiligen und altägyptischen Idolen zu. Der arabische Historiker Muhammad al-Makrizi, der von 1364 bis 1442 lebte, berichtete von einem strenggläubigen Scheich aus einem Kairoer Sufi-Kloster namens Muhammad Saim el-Dar. Dieser beschädigte 1378 Nase und Ohren der großen Sphinx. Kurz darauf fegte ein Sandsturm über Gizeh, was man als Folge seiner Tat ansah. Man schrieb der Sphinx nun noch größere Wunderkräfte zu. Angeblich erfüllte sie Wünsche und überführte Diebe. Die Sphinx besaß im islamischen Volksglauben Ägyptens mehr magische Kräfte als die Pyramiden und galt als Zentrum des Widerstands gegen puristische Reformer. Rezeption in der europäischen Kunst. Swingen traten später an der Kunst des Mittelalters auf, etwa als Schmuck an romanischen Kapitellen. Danach erschienen sie besonders im 18. Jahrhundert als Gartenskulpturen. Anschließend gab es im 19. Jahrhundert weitere Darstellungsweisen. In der Epoche des Klassizismus waren Swingen mit ägyptischer Prägung ein beliebtes Motiv. Der Sphinx galt im 18. Jahrhundert als Symbol für Ewigkeit, Unsterblichkeit und Rätselhaftes. Das zeigt sich in Johann Gottfried Herders Geschichte »Der Sphinx«, die 1785 veröffentlicht wurde. In der Malerei des Symbolismus wurde der Sphinx durchweg als weiblich oder androgyn gedeutet, was wohl zum Irrtum führte, ihn als feminin zu bezeichnen. Thomas Mann verlieh den beiden Sphinxen am Eingang der Aussegnungshalle des Münchner Nordfriedhofs in seiner Novelle »Der Tod in Venedig« eine besondere Rolle als apokalyptische Tiere. Die Original-Sphinxen verschwanden ungefähr in den 1960er Jahren. Später beschloss der Münchner Stadtrat ihre Rekonstruktion. Barbara Oppenrieder entwarf dafür das Modell und der Steinrestaurator Wolfgang Gottschalk führte es aus. Diese Sphinxen sind die einzigen bekannten Exemplare mit Hahnenkopf und Heiligenschein. Die Römer verehrten den Hahn als Wächter der Häuser, hier also für den Zugang zum Friedhof. In der Passionsgeschichte wird der Hahnschrei mit der Verleugnung des Petrus in Verbindung gebracht und zugleich als Zeitpunkt vor Tagesbeginn erwähnt. Die Inschriften auf den Tafeln der Sphinx fordern auf, wachsam zu sein, weil niemand weiß, wann der Herr des Hauses kommt. Dadurch werden sie zu den apokalyptischen Tieren, die Thomas Mann beschrieb. Zugleich symbolisieren sie die Auferstehungshoffnung des christlichen Glaubens, wenn der Menschensohn wiederkehrt und die Auserwählten sammelt. Da die Aussegnungshalle den Übergang vom Leben zum Tod und zur Auferstehung markiert, verkörpern die Sphinxen nicht nur apokalyptische Tiere, sondern auch den Ruf zum neuen Tag und zum Licht. Anmerkungen: In verschiedenen Texten wird die Sphinx als Figur oder Steinbild beschrieben. Manche Werke widmen sich Museen in Kairo oder erklären die grammatikalische Einordnung des Wortes. Andere Veröffentlichungen befassen sich mit besonderen Schreibkonventionen. Es gibt auch Beiträge, die über geflügelte Mischwesen berichten. Einige Texte untersuchen religiöse Vorstellungen, Kunst und historische Darstellungen im Zusammenhang mit der Sphinx. Dabei spielt zum Beispiel auch die Frage eine Rolle, wie man bestimmte Skulpturen rekonstruiert oder interpretiert. Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram @einschlafenmitpodcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur AutorInnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tillmann Böhnke.